SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ein historischer Moment für die Schweiz, ein besonderer Moment für Bundespräsidentin Sommaruga.
Die NEAD ist unser Jahrhundertwerk. Sie macht uns stolz und sie macht unser Land stark. Viva il Treno, viva il Ticino, viva la Svizzera.
Der Ceneri-Basistunnel ist eingeweiht, die NEAD fertig gebaut. Wie profitiert die Schweiz von der schnelleren Nord-Süd-Anbindung in Europa? Und wie profitiert das Tessin? Fragen wir im Tagesgespräch den Tessiner Bundesrat Cassis.
Wenn, man kann es kaum glauben, Locarno, Lugano, 30 Minuten. Das ist wie eine U-Bahn. Das ist wie innerhalb einer Stadt mit dem Tram. Die Freude kann man nicht genügend zum Ausdruck bringen.
Wir widmen den Hauptteil unserer Sendung der Vollendung der NEAD. Außerdem im Rendezvous nach der Postauto AG nun auch die BLS. Das Berner Bahnunternehmen hat zu viele Subventionen kassiert, mit dem Wissen der Chefs. Und ungarische Kinder sollen patriotischer werden. Der Hunnenkönig Attila soll dabei helfen. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Ein Jahrhundertprojekt ist es. Das größte Infrastrukturprojekt der Schweiz. Mit der Einweihung des Ceneri-Basistunnels heute ist die NEAD, die neue Eisenbahn-Alpentransversale, vollendet. Nach fast 30 Jahren Bauzeit, Kostenpunkt 23 Milliarden Franken. Die NEAD soll dem Güterverkehr und dem Personenverkehr viel bringen. Güter sollen per Schiene transportiert werden statt auf der Straße, denn dank dieser Flachbahn können längere und höhere Züge schneller und damit günstiger durch die Schweiz fahren. Reisende sind von Zürich aus in nur 3 Stunden und 17 Minuten in Mailand. Und zwischen den drei Städten Lugano, Locarno und Bellinzona halbieren sich die Fahrzeiten. Heute also der Festakt. Vor einer guten Stunde ist in Camorino bei Bellinzona der Ceneri-Basistunnel feierlich eingeweiht worden. Für uns vor Ort ist Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf. Caroline Türkauf, ein Jahrhundertprojekt, das die Verantwortlichen stolz präsentieren. Welcher Moment war für Sie der beeindruckendste?
Ja, so der beeindruckendste Moment hervorzuheben ist schwierig, denn ich finde, es ist vor allem die Szenerie, die hier beeindruckt. Unmittelbar hinter dem Festgelände steht der Monte Ceneri, der jetzt eben durchbohrt ist, nach vielen Jahren Knochenarbeit der Mineure. Der Moment, als dann der erste Containerzug mit viel Getute in dieses Tunnelloch hineinfuhr, das war dann schon beeindruckend und ja auch speziell, weil man spürt förmlich, wie sich die Landschaft des Tessins durch dieses neue Loch, durch diese neue Verbindung verändert. Untermalt wurden diese Momente, wie es so häufig in der Schweiz der Fall ist, von Alphornklängen.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, die jetzt im Amt ist, kann quasi die Lorbeeren ernten für ein jahrelange politisches Engagement verschiedener Bundesrätinnen und Bundesräte. Wie würdigte denn die Bundespräsidentin den heutigen Moment?
Ja, sie hat dafür emotionale Worte gewählt. Sie erzählte, wie sie als Kind die Ferien in Bellinzona verbrachte und das Strandbad von Lugano liebend gern besuchte. Nur kam ihr dabei die Eisenbahnreise nach Lugano über den Ceneri wie eine kleine Weltreise vor. Jetzt mit dem Ceneri-Tunnel werde die Welt im guten Sinne kleiner. Nord und Süd rücke zusammen. Das sagten übrigens alle Redner und auch alle sagten, wie Simon de Sommaruga, das Ziel der NEAD, die Alpen zu schützen, das sei visionär. Die Bundespräsidentin dankte dann noch allen für dieses Jahrhundertwerk, die dafür gearbeitet haben, und verschwieg auch nicht, dass beim Ceneri-Bau 2 Tunnelbauarbeiter starben.
Selbstverständlich auch anwesend der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis, den wir später hier im Tagesgespräch hören, aber auch die Tessiner Regierung. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass der nördliche Teil des Tessins an den südlichen Teil näher rückt?
Das ist sehr, sehr wichtig. Der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi sprach darum heute davon, dass dieser Tunnel für das Tessin gar historisch sei und auch, dass dieser Tunnel möglicherweise die Identität des Südkantons verändern könnte. Die Tessiner Politikerinnen sprechen im Kontext des Ceneri-Tunnels gar von einer ÖV-Revolution, die da angestoßen werde, denn die Tessiner würden viel weniger Auto fahren und dass auch die Wirtschaft Gesellschaft durch dieses Zusammenrücken der Städte noch stärker wachsen kann. Letzteres ist gut möglich, was die ÖV-Revolution angeht, da bin ich skeptisch. Dafür braucht es einen Mentalitätswandel und für diesen braucht es noch viel, viel Zeit.
Danke für den Moment, Karolin Zürkauf mit einem Ständchen im Hintergrund. Wir hören Sie wieder mit einer Reportage aus dem Tessin nach den weiteren Nachrichten mit Annalisa Achtermann.
Bei Alterspflege und anderen Heimen habe die Corona-Krise schweizweit zu Zusatzkosten geführt. Das sagen die beiden Verbände INSOS und Cura Viva. Die Behörden müssten die erbrachten und nicht gedeckten Zusatzleistungen bezahlen, fordern die beiden Verbände. Die Heime und Pflegeeinrichtungen seien systemrelevant, da sie mit ihren strengen Schutzmaßnahmen einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet hätten. Und damit zu den aktuellen Corona-Zahlen des Bundes. Innerhalb 24 Stunden wurden dem BAG 405 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Bei gut 16.000 ausgewerteten Tests waren demnach 2,4% positiv. Gestern waren es 364 positive Tests, am Mittwoch 370. Weiter wurden dem Bundesamt für Gesundheit zuletzt 2 weitere Todesfälle und 14 Spitaleintritte nach einer Corona-Infektion gemeldet. Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche hat in den USA die Zulassung erhalten für einen Test, der sowohl Grippe als auch Coronaviren nachweisen und unterscheiden kann. Das US-Gesundheitsministerium hat dem kombinierten Testverfahren die Notfallzulassung erteilt. Wie Roche auf Nachfrage von Radio SRF bestätigt, ist der Test auch in Märkten mit der CE-Kennzeichnung verfügbar und damit auch in der Schweiz und der EU. Gerade mit dem Start der regulären Grippesaison seien die Symptome von Covid-19 und dem Influenzaviren A und B schwer zu unterscheiden, schreibt Roche in einer Mitteilung. Die Grossbank Credit Suisse muss einer Neuenburger Firma über 4 Millionen Franken Schadenersatz zahlen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Buchhaltung des geschädigten Unternehmens war auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Insgesamt 4 Millionen Franken flossen so nach China ab. Die Grossbank muss diesen Schaden nun ausgleichen, inklusive Zinsen, so das Bundesgericht. Es stellte fest, die Grossbank habe Zahlungen im Auftrag des Unternehmens abgewickelt, obwohl dafür 2 Unterschriften nötig gewesen wären. Viele Menschen in der Schweiz haben in diesem Sommer wegen der Corona-Krise Ferien im eigenen Land gemacht. Trotzdem haben die Schweizer Hotels im Juli deutlich weniger Übernachtungen verzeichnet als noch im Vorjahr, weil ausländische Touristen ausblieben. Laut den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik sank die Zahl der Übernachtungen schweizweit um gut 26%. Besonders groß war der Rückgang etwa in Städten und im Berner Oberland, während Hotels im Tessin und in Graubünden mehr Gäste zählten als im Juli 2019. Der neue Präsident des Wirtschaft-Dachverbands Economie Suisse heißt Christoph Mäder. Der Vorstand habe ihn einstimmig gewählt, schreibt der Verband. Mäder war schon einmal Vizepräsident des Dachverbands. Aktuell ist er Verwaltungsratsmitglied in verschiedenen Gesellschaften. Der 61-Jährige tritt sein Amt am 1. Oktober an und folgt damit auf Heinz Karrer. Das Wetter. Am Nachmittag geht es sonnig weiter bei warmen 25 bis 28 Grad. Morgen ist es ziemlich sonnig. Zeitweise ziehen ein paar Wolken vorüber. Gegen Abend sind in den zentralen und östlichen Alpen sowie im Nordtessin lokale Schauer dabei. Die Temperatur bei rund 26 Grad.
Zurück zum Ceneri-Tunnel, der heute feierlich eröffnet worden ist. Welche Bedeutung hat der Ceneri-Tunnel für das Tessin? Wie veränderte den Südkanton und wie veränderte das Leben der Menschen dort? Um diese Fragen zu beantworten, stieg Tessin-Korrespondentin Karolin Zürkauf zuerst auf den Monte Ceneri, 500 Meter über dem Nordportal des Ceneri-Tunnels.
Der Lärm der Ceneri-Autostraße und des Schießplatzes der Schweizer Armee gehören zum Sinnbild dieses Berges. Der Ceneri hat für die Tessiner eine große Bedeutung, sagt der Historiker Orazio Martinetti.
sembrava che il Ceneri rappresentasse una sorta di piccola Himalaya del Canton Ticino, quindi una separazione.
Dieser Berg kam uns lange Zeit vor wie ein kleiner Himalaya. Hat das Tessin getrennt in das Sopra und das Sotto Ceneri. Diese Trennung hatte auch kulturelle Auswirkungen. Das Sopra Ceneri war das bäuerliche Tessin mit seinen Bergtälern, das Sotto Ceneri rund um Lugano, das der Banken, der Industrie. Die Kantonstrennung durch diesen Berg wurde in den letzten Jahrzehnten immer kleiner. Jetzt, mit dem Ceneri-Basistunnel, verschwindet die Trennung ganz. Dieser Tunnel macht, dass das Tessin immer kleiner wird. Die Berge verschwinden.
La ferrovia ha praticamente eliminato il cantone.
Mit rund 200 Stundenkilometern durchbrausen die Züge den Tunnel. Die Reisenden landen von der Agglomeration von Bellinzona in der von Lugano. Die Planer reden von einer Città Ticino. Durch den Ceneri-Tunnel sollen Locarno, Lugano und Bellinzona zu einer Stadt zusammenwachsen. Dieser Tunnel ist eine Riesenchance, sagt in Bellinzona Wirtschaftsminister Christian Vita.
L'apertura del Ceneri rappresenta una vera e propria rivoluzione per la mobilità interna al Canton Ticino.
Die Eröffnung des Ceneri-Tunnels bedeutet eine veritable Revolution, was die Mobilität innerhalb des Kantons angeht. Die Fahrzeiten von Lugano nach Bellinzona oder Locarno halbieren sich. Das wird ganz klar Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Ich erwarte, dass die verschiedenen Regionen des Kantons zusammenwachsen.
Mi attendo una maggiore integrazione fra le varie regioni del Canton Ticino.
Die autoversessenen Tessinerinnen erhalten mit dem Ceneri-Tunnel viel bessere Zugverbindungen. Aber trotzdem, sagt dieser Informatiker, der über die Piazza del Sole von Bellinzona spaziert.
Secondo me hanno una visione troppo ideologica delle cose e non si basano tanto sulla realtà.
Meiner Meinung nach verläuft diese Diskussion zu ideologisch. Sie ist realitätsfern. Wenn ich mit dem ÖV unterwegs bin, brauche ich viel zu viel Zeit. Darum fahre ich Auto. Ähnlich klingt es bei dieser Passantin.
Io devo dire adopero molto la macchina, vado poco con i mezzi pubblici, ma perché io abito in collina.
Ich brauche selten den ÖV. Ich wohne oben am Berg. Da müsste ich zuerst den Bus nehmen, um Zug zu fahren. Das dauert mir zu lange. Ich wohne am Berg. Die Standardaussage der Tessinerinnen, warum sie wenig ÖV und viel Auto fahren. Damit diese ÖV-Revolution auch wirklich gelingt, funkelt in Bellinzona der niegelnagelneue Busbahnhof. Die Tessiner Politiker investieren die nächsten 4 Jahre über 400 Millionen Franken in den Ausbau des örtlichen Busnetzes. So soll der Mentalitätswandel gelingen und mit ihm die Città Ticino. Auf der Piazza von Locarno steht Gemeindepräsident Alain Scherrer. Er freut sich sehr auf die Inbetriebnahme des Ceneri-Tunnels.
È molto attesa da tutti i cittadini perché avvicinerà veramente Locarno con Lugano, ci sarà la possibilità.
Die Vorfreude hier ist sehr groß. Wir werden viel schnellere Verbindungen haben, speziell nach Lugano. Wir werden nicht mehr ständig im Stau stehen. Es wird viel mehr Synergien geben zwischen den Städten. Es wird auch einfacher sein, in Lugano zu arbeiten und in Locarno zu wohnen. Wir müssen einfach aufpassen, dass Locarno nicht zu einer Schlafstadt wird.
Lavorare su questo affinché Locarno non diventi un quartiere.
Wie städtisch wird das Tessin der Zukunft? Verschmelzen die 3 Agglomerationen Lugano, Bellinzona und Locarno wirklich zu einer Stadt? In Lugano sagt dazu Wirtschaftsprofessor Rico Macci.
Lugano und Bellinzona, wenn wir uns darauf beschränken, kann man das sagen, oder? Wenn man mit Zürich vergleicht, ist das sehr nahe, oder? Und es könnte durchaus sein, dass auf dieser Achse sich sowas entwickelt.
Einig sind sich alle darin, dass es spannend wird zu sehen, wie sich das Tessin durch diesen neuen Tunnel verändert. Dass er Veränderungen bringt, bestreitet niemand. Im Tessin hofft man auf jeden Fall, dass der Stadttalgraben nicht noch größer wird und das städtische Umfeld die Täler nicht noch mehr entleert.
Caroline Türkauf. Der Ceneri-Tunnel ist nicht nur von großer Bedeutung für das Tessin, sondern darüber hinaus für die Schweiz und für den internationalen Bahnverkehr. Mit dem Tunnel ist die NEAT, die neue Eisenbahn-Alpentransversale, vollendet und die NEAT wiederum ist das Herzstück des europäischen Güterbahnkorridors von Rotterdam nach Genua. Dank dieser Verbindung sollen deutlich mehr Güter auf der Schiene statt auf der Straße transportiert werden. Damit die NEAD aber dereinst ihre volle Wirkung entfalten kann, ist noch einiges zu tun. In der Schweiz und vor allem in den umliegenden Ländern. Wirtschaftsredaktor Klaus Sammann erklärt.
Dank dem 15,4 Kilometer langen Chennery-Basistunnel wird die NEAD zur Flachbahn, sprich die Züge können die Schweizer Alpen durchqueren, ohne nennenswerte Steigungen bewältigen zu müssen. Das bringe beträchtliche Effizienzgewinne zwischen Basel und Chiasso und damit auch zwischen Rotterdam und Genua, sagt Vida von Arx, Professor an der Hochschule Luzern mit dem Spezialgebiet Mobilität und Verkehr.
Man kann längere Züge bilden, schwere Züge, die von einer Lok gezogen werden, und das senkt die Kosten und erhöht die Angebotskapazität.
Bis zu 20% günstiger werde der Gütertransport auf der Bahn, schätzt das Bundesamt für Verkehr BAV. Das macht die Bahn attraktiver im Vergleich zur Straße. Und das ist zentral, wenn die Schweiz die Verlagerung vom Last auf den Bahnwagen vorantreiben will. Laut dem Alpenschutzartikel in der Bundesverfassung sind höchstens 650'000 Lastwagenfahrten durch die Alpen erlaubt. Letztes Jahr aber waren es 900'000. Verkehrsexperte Vida von Arx ist trotz Chennery-Basistunnel skeptisch. Mit gut 70% transportiere die Bahn in der Schweiz bereits einen im internationalen Vergleich sehr hohen Anteil der Güter durch die Alpen.
Diesen noch zu steigern ist ganz schwierig, weil es gibt bahnaffine Güter, die gut auf der Bahn transportiert werden können, Stahl und so weiter. Und dann gibt es Güter, die sind kleinteilig, die sind sehr wertvoll, da spielen die Logistikkosten schlicht keine Rolle und da kann die Bahn nicht reüssieren.
Bernd Scholl, emeritierter Professor für Raumentwicklung der ETH Zürich, ist da optimistischer. Wichtig sei, dass nun flankierende Massnahmen ergriffen würden.
Dazu gehören Anpassungen an der LSVA, also der leistungsfähigen Schwerverkehrsabgabe. Dazu gehören Anpassungen an den Tarifen. Dazu gehören Rabatte für besonders lange Züge, die ja die Leistungsfähigkeit insbesondere der Tunnelsysteme steigern. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir diesem Ziel der Verlagerung näher kommen.
Unabhängig davon, ob das Verlagerungsziel tatsächlich erreicht wird, das Ja der Schweizer Stimmbevölkerung zur NEAD habe auch die umliegenden Länder inspiriert. Während das Projekt Mont-Cenis im Westen noch in der Planung steckt, bohren im Osten derzeit Maschinen am Brenner-Basistunnel. Die Kapazität im alpenquerenden Güterverkehr wird also auch nach der Fertigstellung der NEAD weiter wachsen. Die Nachfrage allerdings auch, insbesondere nach Transporten von Süden nach Norden. Wie da von Arx von der Hochschule Luzern erklärt.
Es gibt ja Projekte, dass zum Beispiel die Chinesen mit der Seidenstraße Genua oder noch andere Mittelmeerhäfen ausbauen. Da müssten die großen Schiffe von China nicht 5 Tage in diese Nordseehäfen zusätzlich fahren.
Vielmehr könnten die Güter von Norditalien durch die Alpen in die Schweiz und in den süddeutschen Raum gelangen. Trotz zusätzlichem Verkehr, die Kapazitäten der Bahn im alpenquerenden Güterverkehr sollten ausreichen für die kommenden Jahrzehnte. Darin sind sich die beiden Experten einig. Zu Engpässen kommt es künftig aber wohl auf den Anschlussstrecken in Italien und vor allem Deutschland. Die Kapazitäten entlang des Rheins in Deutschland werden wohl erst in rund 20 Jahren ausgebaut sein. Die Schweiz prüft deshalb den Ausbau einer alternativen Route durchs französische Elsass und Belgien zu den Nordseehäfen. Doch auch bei den Zulaufstrecken in der Schweiz bestehe Nachholbedarf, sagt Raumplaner Bernd Scholl.
Das bedeutet, dass die zunehmenden Güterverkehre durch die sensiblen Alpenräume geführt werden, die Talräume geführt werden, aber eben auch im Raum Basel beispielsweise durch dichter besiedeltes Gebiet. Und hier braucht es aus meiner Sicht eine neue Anstrengung.
Der Ausbau der Zulaufstrecken im In- und Ausland, Senkung der Tarife für die Gleisbenutzung sowie Erhöhung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Die NEAD birgt auch nach ihrer Fertigstellung viel politischen Zündstoff.
Klaus Ammann zum größeren Bild des europäischen Güterverkehrs. In der Schweiz ist heute der Tag der Gratulationen, der Tag des Applauses, der Ernte. Bis die NEAD aber diese Form angenommen hat, sind Jahrzehnte vergangen. Mit der Planung einer neuen Eisenbahn-Alpentransversale hat man in den 60er Jahren begonnen. 1992 sagte das Stimmvolk dann Ja zum Tunnelbau. Darauf türmten sich Hürden, geologische Probleme, ständig steigende Kosten, immer wieder Debatten im Parlament. Der Bau der NEAT hielt die Politik über all die Jahre in Atem und führte sogar zum Rücktritt eines Bundesrats. Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der NEAT von Inlandredaktor Raphael von Matt.
Wer die Geschichte der NEAT erzählen will, der kommt um einen Mann nicht herum, um Adolf Ogi. 1987 wurde der Berner Oberländer in den Bundesrat gewählt und als Verkehrsminister kämpfte er seit Beginn für das Riesenprojekt. In einer Parlamentsdebatte von 1991 forderte er von den Nationalrätinnen und Nationalräten mehr Feuer für die NEAT.
Nur eines hat mir ein Stück weit gefehlt. Der begeisternde Blick nach vorne. Dieser begeisternde Blick auf das Ganze, meine Damen und Herren. Sie sind es, die heute über das Jahrhundertwerk beschließen.
Ogi gelang es, seine Begeisterung erst auf das Parlament und dann auf die Bevölkerung zu übertragen. Im September 1992 sagten die Stimmberechtigten mit fast 64% an der Urne deutlich Ja zur NEAT. Doch nach diesem wichtigen Entscheid war die Bahn noch nicht frei, denn die Finanzierung des Megaprojektes war umstritten. Der damalige SP-Finanzminister Otto Stich befürchtete, zwei Basistunnel könnten die Eidgenossenschaft finanziell überfordern. Deshalb plädierte er dafür, nur einen Basistunnel zu bauen, jenen am Gotthard. Das wäre besser gewesen, fand er auch Jahre später noch.
Lötschberg ist von mir völlig überflüssig. Wegen dem bin ich auch zurückgetreten, weil ich gesagt habe, die Verantwortung für die Finanzierung, die kann ich nicht übernehmen.
Weil die Mehrheit im Bundesrat aber für zwei Röhren war, trat Stich also zurück. 1993 begannen dann die ersten Bauarbeiten für einen Sondierstollen für den Gotthard-Basistunnel. Sehr zur Freude von Verkehrsminister Ogi.
Wir bauen die Zukunft der Schweiz in Europa. Bergheil, viel Glück und vor allem viel Mut. Miteinander schaffen wir's.
Später wechselte Adolf Ogi ins Militärdepartement und Moritz Leuenberger übernahm als Verkehrsminister das NEAT-Dossier. Auch in seiner Amtszeit musste das Projekt viele Hürden nehmen. Schwierigkeiten und Verzögerungen beim Bau machten die beiden Basistunnel immer teurer, was für heftige Diskussionen sorgte. Mit der Einführung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA 1998 konnte man die Finanzierung der NEAT aber sichern. 2007 wurde schließlich der Lötschberg-Basistunnel eröffnet und dann im Oktober 2010 der große Tag im Gotthard. Die Tunnelbohrmaschine Sissi bricht durch das letzte Gestein. Der Durchstich des längsten Eisenbahntunnels der Welt ist Tatsache.
Jetzt kommt das Emblem oben runter. Jetzt klopft und schadert und man sieht Sissi.
Du hast hier 8 Jahre lang gearbeitet, schweißtreibend, Schwierigkeiten gehabt, mit allen gekämpft, mit Problemen mit dem Berg und dann hast du es geschafft. Das ist toll, das ist einfach das Größte.
Ein großer Tag für die Tunnelarbeiter und die Mineure. Sie gedachten auch ihre 8 Kollegen, die beim Bau ums Leben gekommen waren. Und auch der finanzielle Preis war hoch. Die Kosten waren von ursprünglich geplanten 15 Milliarden Franken auf 23 Milliarden gestiegen. Und doch, das Werk war vollbracht. Deshalb war es auch ein großer Tag für den früheren Verkehrsminister Adolf Ogi. Er hatte diesen Moment 20 Jahre lang herbeigesehnt und war überwältigt.
Jetzt muss ich halt gerade prüfen. So her war das Ganze. Ich hatte manchmal das Gefühl, die ganze Welt sei gegen mich. Und jetzt hat es mich einfach übernommen.
Der Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der NEAT von Inlandredaktor Raphael von Matt. Was der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis am heutigen Tag zu sagen hat zum Ceneri, aber auch zu anderen Themen, außenpolitischen, hören Sie bei uns im Tagesgespräch um 1. Und damit zu einer weniger erfreulichen Bahngeschichte, die Erinnerungen an den Postautoskandal weckt. Heute Morgen hat der Chef der BLS, der Bern-Lötschberg Simplon AG, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der Grund? Die BLS hat zu viel Subventionen bezogen, offenbar mit Wissen der Chefetage. Die Verantwortlichen haben sich vorhin den Medien gestellt. Gaudenz Wacker berichtet.
Reuig zeigte sich die BLS schon vor einem halben Jahr. Über 40 Millionen Franken zu viel bezogene Subventionen werde sie zurückzahlen, versprach sie damals. Die BLS hatte Gewinne aus dem Verkauf von Halbtagsabos im Voraus nicht eingeplant. Auf diese Weise konnte sie von Bund und Kantonen zu viele Subventionen verlangen. Heute nun sagt ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle, die BLS hat einen weiteren tiefen einstelligen Millionenbetrag zu viel bezogen. BLS-Chef Bernard Guillemot zieht die Konsequenzen. Er tritt Ende Oktober zurück. An einer Medienkonferenz am Morgen betont er:
«Es gab keine versteckten Kassen. Niemand hat sich an den zu viel erhaltenen Abgeltungen bereichert. Niemand hat etwas Kriminelles getan. Es gab keinen Pschees.»
Richtig brisant im Fall BLS sind heute aber die Erkenntnisse des Wirtschaftsprüfers PwC. Diesen hatte die BLS selber mit einer Untersuchung beauftragt. Und diese zeigt, die BLS-Geschäftsleitung wusste schon seit 2017 vom Budgetfehler mit den Halbtagsabos, unternahm aber nichts. Im Gegenteil, sie verstand die zu viel bezogenen Subventionen sogar als eine Art Entschädigung, als Ersatz dafür, dass die BLS ihrer Ansicht nach von Bund und Kantonen zu wenig Geld für ihr Angebot bekommen habe. Dazu heute BLS-Verwaltungsrat Ueli Dietiker:
«Aus heutiger Sicht ist das ein Fehler.»
Zu reden geben dürfte schließlich noch eine Entdeckung des Wirtschaftsprüfers. So soll der BLS-Verwaltungsrat der BLS-Gruppe ein Gewinnziel von jährlich bis 30 Millionen Franken vorgegeben haben, bei einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde. Zumindest im regionalen Personenverkehr, dem wichtigsten Geschäftsfeld der BLS, dürfen gemäss Bund aber keine Gewinne erwirtschaftet werden. Offenbar hat die Gewinnvorgabe die Geschäftsleitung dazu angestachelt, gewisse Gewinne in ihrer Planung zu verschweigen. Jedenfalls sehe der Wirtschaftsprüfer da einen gewissen Zusammenhang, hieß es heute von der BLS-Spitze. Eine Gewinnvorgabe für die ganze BLS-Gruppe habe die BLS mittlerweile aufgegeben.
In Ungarn hat diese Woche der Schulunterricht nach den Sommerferien wieder begonnen. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen sich dabei nicht nur mit Corona-Schutzkonzepten herumschlagen, sondern auch mit einem neuen, höchst umstrittenen Lehrplan. Hauptziel ist, den ungarischen Kindern mehr Patriotismus einimpfen. Was die Hunnen damit zu tun haben, was weiß Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger.
Ildikó Reparski blättert im neuen Geschichtsbuch für die 5. Klasse. Die Geschichtslehrerin ärgert sich. Da steht, die Ungarn stammten von den Hunnen ab. Auch Magyar, das ungarische Wort für die Ungarn, kommt von den Hunnen, liest sie vor. Ein Hunnenkönig habe ihnen im 6. Jahrhundert diesen Namen gegeben. Das ist Unsinn. Die Magyaren kamen erst 3 bis 4 Jahrhunderte nach dem Reitervolk der Hunnen in die Gegend, die heute Ungarn ist. Und die Behauptung, die Ungarn seien verwandt mit Attila, dem Hunnenkönig aus Asien, dem Feldherrn, der Westeuropa das Fürchten lehrte, ist bloß eine Legende. Und genau da liege das Problem, sagt Reparski. Die neuen Geschichtsbücher vermischen Fakten und Legenden. Sie übertreiben die historische Bedeutung der Ungarn, versuchen sie etwa in eine Linie mit dem sagenumwobenen Hunnenkönig zu stellen. Es sei eine schön gefärbte Version der ungarischen Geschichte, die der neue Lehrplan vorsehe, sagt die Geschichtslehrerin. Der Lehrplan sei von Geschichtskennern abgesegnet, er sei modern und patriotisch, entgegnet Zoltán Kovács, der ungarische Regierungssprecher.
It's modern. It is decreasing the burden on students and it's patriotic.
Die Geschichte zu verfälschen, das sei doch nicht patriotisch, findet Geschichtslehrerin Reparski.
De mi felfogásunkban a haza vagy a patriotizmus az nem arról szól, hogy egy hamisított történelmet tanítok.
Im Streit um die Hunnen spiegelt sich der tiefe Graben, der Ungarn seit 10 Jahren spaltet. So lange regiert Viktor Orbán schon. Politisch hat er alles erreicht. Jetzt will er seine christlich-nationalistische Werthaltung auch in den Köpfen der Ungarinnen und Ungarn verankern, will, wie er sagt, das politische System in eine neue kulturelle Ära einbetten. Zu dieser neuen Ära gehört auch der neue nationale Lehrplan. Der formuliert Lernziele wie diese. Schulabgängerinnen und Schulabgänger sollen stolz sein auf die Vergangenheit ihres Volkes und sie sollen in der Lage sein, sich, Zitat, Beispiele für Selbstaufopferung und Heldentum im Verteidigungs- und Freiheitskampf der ungarischen Nation zu vergegenwärtigen. Das sei der Lehrplan einer Diktatur, sagen die Orbán-Gegner. Nicht alle sind so drastisch, aber eine Mehrheit der Lehrer lehnt den neuen Lehrplan ab. Der Regierungssprecher hat dafür kein Verständnis.
All professional organizations had their chance actually to tell what they wanted to change. This is an expert opinion we are relying on. It's not a political decision.
Alle Lehrerverbände konnten mitreden. Wir haben uns auf diese Experten verlassen. Der neue Lehrplan ist keine politische Entscheidung, sagt Kovac. Stellung nehmen konnte Ildikó Reparský vom ältesten und größten Geschichtslehrerverband auch zu den neuen Geschichtsbüchern. Aber berücksichtigt wurden ihre Anmerkungen nicht. Nun ist der neue Lehrplan, sind die neuen Geschichtsbücher verbindlich. Reparský will im neuen Schuljahr dennoch weitermachen wie bisher, mit eigenem Material, mit einem ausgewogenen Geschichtsbild. Aber das werde immer schwieriger. Die Schlinge um den Hals der Lehrerinnen und Lehrer wird immer enger. Es gäbe sogar schon Aufrufe, Lehrer, die sich nicht an den neuen Lehrplan hielten, zu denunzieren. Dabei kommen die wirklich heiklen Themen erst. Die Geschichtsbücher, in welchen zum Beispiel die Rolle Ungarns im Zweiten Weltkrieg behandelt wird, diese Schulbücher werden erst gerade geschrieben. Von den gleichen Leuten, die die Ungarn in die Nähe von Attila, dem Hunnenkönig, rückten.
Roman Fehlinger. Die heutige Eröffnung des Ceneri-Basistunnels wird die Flachbahn. Mit dieser Eröffnung wird die Flachbahn durch die Alpen Realität. Ein großer Moment für die Schweiz und ein großer Moment fürs Tessin. Wir fragen im Tagesgespräch Bundesrat Cassis, den Tessiner Vertreter in der Regierung, was bedeutet das Milliardenbauwerk für den Südkanton? Das Tagesgespräch im ersten und vierten im Rendezvous nach den weiteren Schlagzeilen. Bitte, Annalisa Achtermann.
Innerhalb 24 Stunden wurden dem Bundesamt für Gesundheit 405 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Bei gut 16.000 ausgewerteten Tests waren demnach 2,4% positiv. Weiter wurden dem BAG 2 weitere Todesfälle gemeldet. Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche hat in den USA eine Notfallzulassung erhalten für einen Test, der sowohl Grippe als auch Coronaviren nachweisen und unterscheiden kann. Die Symptome der beiden Krankheiten seien schwer zu unterscheiden, schreibt Roche. Der Test soll auch in der Schweiz verfügbar sein. Der Chef des Verkehrsunternehmens BLS, Bernard Guillemont, tritt zurück. Gestern hatte die eidgenössische Finanzkontrolle der BLS weitere Verrechnungsfehler vorgeworfen. So habe das Unternehmen von Bund und Kantonen zu hohe Subventionen kassiert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.